Liebe Sportsfreunde, heute wird es nordisch. In der heutigen Folge spreche ich mit Marco Rothe, dem U19-Trainer des 1. FC Union Berlin. Der gebürtige Bremer erzählt aus seiner Trainerkarriere, wie er schnacken, wie man so schön im Norden sagt, ausführlich über den Jugendfußball und seine Facetten und er verrät, welche Trainer ihn besonders beeindruckt haben. Viel Spaß!
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Marco, schön, dass du da hier dabei bist bei Sportsfreunde. Freut mich sehr, dass du hier beim Podcast mit dabei bist. Meistens, oder ist eigentlich immer die gleiche Frage am Anfang für alle Gäste. Was hat dich zum Fußball gebracht? Warum der Fußball und kein anderer Sport? Wie bist du zum Fußball gekommen?
Ui, Sportfreunde, das ist mir erstmal cool. Danke, dass wir ein bisschen quatschen dürfen und du danach gefragt hast. Das muss ich ehrlich sagen, ist bei mir recht lange her, deswegen kann ich mich da schwer dran erinnern, wenn ich meiner Mama Glauben schenken darf. Und das würde ich auf alle Fälle immer tun. Dann habe ich als ganz kleiner Junge schon immer irgendwie einen Fußball mit im Bett gehabt und bin dem immer irgendwie hinterher gelaufen, also immer dabei gehabt und ja, wie gesagt, auch bei Hayamuki und und von daher blieb da wohl nicht viel anderes übrig und dann eben auch weniger aus meiner Erinnerung, sondern auch wieder von meiner Mutter, beziehungsweise damals noch von meinen Eltern. Haben die mich dann mal irgendwann gefragt, als ich so fünf, sechs war, welchen Sport ich denn dann machen will, wo sie mich anmelden sollen und Fußball halt, ne? Und dann lag als Bremer dann auch zwangsläufig und sowieso Werder Bremen sehr, sehr nah. Und da bin ich dann schon dann in dem Alter dann eben auch eingestiegen in Fußball und in einem Verein.
Das wäre so quasi meine nächste Frage gewesen, weil ich das aus einem Podcast, bei dem du warst, mal zwischen reingehört habe. Man hört, wenn man sich ein bisschen auskennt, hört man, woher du herkommst, also aus dem hohen Norden. Werder Bremen ist, war dann auch so für dich der Verein, deine Liebe? Oder war es einfach nur, weil es lokal um die Ecke lag, bist du da hingegangen?
Nordisch und aber auch sicherlich bremisch. Ja, wird wahrscheinlich auch irgendwo dann hier und da ein bisschen beim einen oder anderen Schnack, den ich so mir angeeignet habe, aus allem Pipapo über die Jahre, dann wahrscheinlich auch das eine oder andere schlichtweg bremisch sein und überall im Norden so verankert. Wobei da vielleicht doch wieder, also wahrscheinlich noch ein bisschen Platschstack mit dabei. Aber
so schön.
Ja, nee, schon Werder. Also nicht nur, weil ich Bremer bin. Also ich habe das als kleiner Junge schon häufig verfolgt, war mit meinem Vater damals immer mal wieder im Stadion. Als kleiner Junge dann auch, als ich bei Werder gespielt habe, sowieso konnte man immer ins Stadion gehen, immer in die Ostkurve. Da war ich regelmäßig mit meinen Mitspielern, mit Kumpels. Ich kann dir ja zu jedem Wunder von der Weser was erzählen, weil ich anwesend war, zumindest bei einem Spiel. Mein Auswärtsspiel war es ein bisschen schwieriger. Zu allen möglichen Werder-Geschichten mit Nebel im Stadion und Stadion umgebaut. Ich war sogar zu Zweitliga-Zeiten damals, 79, 80 war das, war ich auch im Weserstadion. Dann kann ich mich auch noch erinnern. Ich kann mich an die Holztreppen in der Holzsitzbänke und an die Treppen in der Südgeraden wunderbar erinnern, weil ich da in der C-Jugend damals auch rauf und runter rennen musste und nicht nur gesessen habe. Also das habe ich alles über all die Jahre auch mit den späteren Erfolgen bei den DFB-Pokal-Endspielen Ende der 80er, Anfang der 90er. Ich glaube, bei einem war ich nicht da. Ansonsten, ich bin nicht nur Bremer, sondern schon auch immer Werderaner gewesen.
Ich sagen wir mal, Fan von dem Verein, der gegenübersteht, wenn der Nord-Süd-Klassiker angestanden hat, ganz weit im Süden. Ich
kann's bei dir unter der Decke da sehen, ja?
Nee,
ja.
Das ist tatsächlich, das sieht so aus, aber das ist ein Trikot vom 1. FC Köln, das ich mir geholt habe paar Jahren, als ich in Köln gearbeitet habe, als Andenken. Und was du nicht sehen kannst, hier oben hängt sogar ein anderes rotes Trikot eines Fußballvereins, wo du, ja, deines jetzigen Fußballvereins, von den Eisernen Union. Aber der Rest ist tatsächlich gefärbt oder ja, Fußball gefärbt in den Farben des Stern des Südens, wie wir so schön sagen.
Stern des Südens.
Wie ja, die Fans sagen.
Ich habe kein Problem in Köln, überhaupt nicht. Ich bin da grundsätzlich, also und mit Eisern Union sowieso ja. auch überhaupt nicht. Also nee, alles gut. Also das kann da gerne oben hängen bleiben. Vielleicht machst du das von Union noch ein bisschen größer, dann ja, den kann ich ja nicht sehen, wie groß es ist, aber.
Du siehst das Trikot von aus der Saison 2016-17. Das weiß ich so genau, weil ich 2017 zum Praktikum in Berlin war, in der Sportredaktion. Ich habe da bei der Bild und habe da einen Mitpraktikanten kennengelernt, guten Kumpel. Mittlerweile hat er gesagt, sag mal, wie findest du Union? Ich so, also mega geil. Würde ich gerne mal ins Stadion. Dann sagt er, ja, kein Problem. Mein Vater hat Tickets, er hat noch ein Ticket frei, lass uns hingehen. Und das war für mich eins der schönsten Stadionerlebnisse, die ich erleben durfte. Also das ist eine Atmosphäre, die sucht ihresgleichen, finde ich. Die sucht ihresgleichen.
Zu Recht und verständlich. Das ist mal absolut so. Als ich das erste Mal jetzt dann hierher kam als 19-Trainer und ich kann mich an das erste Spiel auch gut erinnern. Das war Derby gegen Hertha, das erste Heimspiel. Also ich war früher schon mal in der Alpförsterei. Als Spieler, als Co-Trainer mal, aber das ist ganz, ganz lange her. Danach jetzt eben super lange nicht. Und dann Hertha war das erste und dann war das zweite Heimspiel, war in der Saison, war gegen RB, das war ein Abendspiel. Und also 22.000 Zuschauer, ein paar Gäste-Fans, 22.000, ich weiß nicht, also ungefähr, also ist ja nun nicht so wahnsinnig viel, aber die Atmosphäre sucht seinesgleichen. Ich war schon in vielen Stadien. Ganz krass fand ich es auch in der Europa League gegen Ajax war es, glaube ich. Aber so oder so, das ist beeindruckend. Also das ist wirklich eine richtige Wucht, also eine richtige Energie, die dann insgesamt von allen Menschen, das ist ja auch Köpenick, ist Union. Also da ist dann Festtag, da ist Tag, da geht's zur alten Försterei, da geht's nach Hause, da geht's ins Wohnzimmer, würde ich sagen, da ist Fusi und das wird gelebt und da wird gearbeitet und da wird angefeuert, unterstützt bis zur letzten Stimmfarbe. Ja. Da hauen die alles rein, das ist und zwar auch alle zusammen ja auch. Also das ist ja
das merkt man auch. Also selbst ich, der in der weit entfernten Schweiz zu Hause ist und ich war in Dortmund bei ein, zwei Spielen, ich war in Olympiastadt und damals Allianz Arena und auch ab und zu in Hannover, aber diese unglaubliche Kraft, diese unglaubliche Stimmung von Minute 1 an, wenn Niederhagens Lied durchs Stadion geht und das trägt dich, das ist unglaublich, das trägt und prägt dich, also es ist unfassbar.
Es ist schon, ist besonders, ist einfach auch ein bisschen anders alles als in anderen Fußballclubs, die auch dann eben auch auf Stadien zeichnet Union dann eben einfach auch aus, macht sie dann ja eben auch, also wollen sie ja auch oder und das ist dann eben auch das Markenzeichen ja irgendwo mit allem drum und dran und macht es natürlich auch wiederum für mich spannend, dann auch hier mit dabei sein zu dürfen, weil es dann schon auch insgesamt eine Sache, wo ich dann glaube, auch wenn ich aus dem hohen Norden komme, wo ich schon glaube und denke, dass ich dann auch ganz gut da in die ganze Geschichte mit allen Menschen so mit reinpasse.
Wie bist du denn als Bremer aus dem hohen Norden zu Union gekommen? Wie ist das zustande gekommen?
Die ganze Story würdest du jetzt wahrscheinlich nicht hören, weiß ich nicht. Also ich bin ja...
Hau raus, wir haben Zeit.
Naja gut, also ich war jahrelang dann, also meine ganze Geschichte war wirklich zu lang. Also ich bin ja dann über Jahre dann Jugendtrainer gewesen, eigentlich im Prinzip durch alle Mannschaften bei Werder Bremen. Und eigentlich auch, ehrlich gesagt, nicht mit dem Gedanken, da wegzugehen. Irgendwann ändern sich die Dinge halt auch mal. Gibt dann vielleicht auch Ambitionen oder denkt man drüber nach. Gab es bei mir eigentlich nicht. Also ich habe immer, mir ging es immer um Fußball. Also mir ging es jetzt nie darum, Karriereleiter bis in die Bundesliga hochzuklettern und alles dafür zu tun, sondern um Fußball, um Inhalte. Wenn sich etwas ergibt, dann ist das so. Und wenn nicht, dann eben nicht. Da keine Ahnung. Also es hat sich dann auch weil am Ende in Bremen ja so ergeben, dass man sich getrennt hat. Und da gab es aber vorher die Jahre schon auch immer mal Möglichkeiten. Und ja, in den Herrenfußball, in den Profifußball zu gehen, da gab es die eine oder andere Anfrage und den Austausch und wie das dann in diesem Geschäft dann eben so ist. Und ja, und dann war es ja eigentlich fast zwangsläufig so. Also dann bin ich halt beim VfL Osnabrück gelandet, in der zweiten Liga. War aus meiner Sicht dann schon eben auch ein Club, wo ich gut hinpasse. Und ja, am Ende ist es dann aber im Fußball eben auch so. Das war eine sehr erfolgreiche Zeit, die ersten 5 Monate. Und dann war ja noch eine Corona-Saison, war relativ viele Spiele nacheinander. Und ein paar Wochen später war ich dann eine Frage gestellt. Und ein paar Wochen später, weil so viel später war es dann gar nicht mehr, bin ich beurlaubt worden. Und dann ist dann ja immer die Frage, was machst du? Also ich bin ja vielschichtig. Also für mich ist es, wie gesagt, nicht so zwingend ein Fußball. So, ich glaube, ich kann beides. Also ich glaube, dass ich über all die Jahre durchaus nachgewiesen habe, dass ich ein guter Entwickler, Ausbilder für junge Spieler, für ihren Weg, für ihr Ziel sein kann. Ich habe nahezu ja alle Mannschaften trainiert, alle Jahrgänge, ja auch andere Projekte nebenher dann noch mit angeschoben. Also ein Förderer für Spieler in ihrer fußballerischen Ausbildung sein kann. Andererseits eben auch über die Zeit in Osnabrück oder auch jetzt nochmal bei Union mit den kleinen Unterschieden, die es dann eben gibt, zwangsläufig im Umgang mit Menschen und mit bestimmten Umständen, die im Profifußball mit dazugehören, dass ich das auch kann. Und und nach Osnabrück war dann eigentlich aber schon der erste Gedankengang, auch im Herrenfußball, im Profifußball zu bleiben. Und dann ist das in diesem Geschäft immer auch ein Stück weit eine Frage von Timing. Und also ich bin, glaube ich, also könnte jetzt auch jemand sagen, passt überall hin, mag sein, ich brauche viel Herz in der ganzen Geschichte, Überzeugung und dann stecke ich da halt auch, ich war mit allem, was ich bisher gemacht habe, mit allem, was ich zu bieten habe, da eben auch drin und ich muss mich halt auch total wohlfühlen und identifizieren, also mit dem Drumherum, mit den Menschen, mit den Ideen, mit den Werten, mit dem Club, dann kann ich mich auch ausleben und dann kann ich auch, glaube ich, richtig, egal auf welchem Level, richtig produktiv sein. Und das sind ja Dinge, die sind dann für mich relevant und da gab es dann da so 2, 3, 4 Sachen, die mich interessiert haben, die gingen aber zu den jeweiligen Zeitpunkten nicht auf. Passte dann eben nicht, wie gesagt, Timing und andere Sachen haben mich halt eben weniger interessiert, da fehlte mir dann irgendwie so ein bisschen was. Da war immer irgendwas auf dem Tisch, aber so war ich dann auch länger dann zu Hause und ja, dann kam dann noch mal so ein griechisches Intermezzo dazwischen. Das war aber auf eine gewisse Art und Weise cool. Wahnsinnig wertvoll für mich mit unfassbar vielen Erfahrungen, obwohl es nur kurz war, nicht erfolgreich sein konnte. Es wäre jetzt wahrscheinlich über den Rahmen sprengen, um das zu sagen. Es war mir im Prinzip nach 1, 2 Tagen schon klar, dass es eigentlich fast gar nicht gehen kann. Und trotzdem alles so zu tun, was du eigentlich nur in deiner Macht beeinflussen kannst, das Bestmögliche auszuholen mit allem Pipapo und drumherum, was dazugehört, war eine krasse Trainer- und auch Lebenserfahrung. Ich war mir vor dem griechischen Ding, das war für 5 Monate auch nur angesetzt, es sollte ja eh keine längerfristige Geschichte sein, war ja ein Club, der seit September kein Tor mehr geschossen hatte und keinen Punkt mehr geholt hatte ich war mir da dann schon klar, nachdem diese anderen Dinge nicht funktioniert hatten, dann gehe ich wieder zurück in den Nachwuchs. Da fühle ich mich auch wohl, das kann ich auch, da habe ich auch Spaß dran. Ja, und Union hat sich bei mir gemeldet, also die haben einfach bei mir angerufen. Ich war mit 1, 2 anderen Vereinen am Gange, in Gesprächen und mit Union ging das dann relativ zügig. Also es waren 2, 3 Gespräche. Ich war da recht schnell inhaltlich auch überzeugt. habe mir noch einen kurzen Moment Zeit genommen, um das nochmal für mich zu durchdenken mit allem drum und dran. Aber ja, letzten Endes relativ einfach. Anruf, Gespräch, noch ein Gespräch, hier mal her, kennenlernen, besprechen. Union wollte auch nur mich. Also das Gefühl hatte ich, ist auch mal was anderes. Das geht heutzutage häufig über Anführungszeichen Casting. 50 Trainer, 10 Trainer, 5 Trainer, 3 Trainer, die Runde, Präsentation, Aufsichtsrat, Vorstand, Geschäftsführung. Keine Ahnung, der Kreis wird dann enger, ist auch in Ordnung. Also ist ja auch, um den richtigen zu finden, ist ja alles okay. Das macht man ja in anderen Berufsfeldern ja auch, spricht ja nichts dagegen. Da hatte ich aber auch die ganze Zeit das Gefühl, und so haben sie es mir auch gesagt, und so war es für mich auch glaubhaft, pass auf, Brot, wir wollen dich. Wir reden auch mit keinem anderen. Das fand ich schon auch irgendwie in allen Bereichen ziemlich wertschätzend. Und ja, so bin ich eigentlich dann bei Union dann wieder in der U19 gelandet.
Du hast gesagt, dass du unter anderem gerne U19-Jugend, also die Jugend trainierst. Was ist für dich das der entscheidende Unterschied oder das, was mehr Spaß macht, was dir mehr bringt oder Spaß bringt? Oder wo ist für dich der Unterschied zwischen einem A-Trainer, also Profitrainer, und einem Jungtrainer? Du hast ja jetzt beides auch schon gemacht.
A, B, C gibt es nicht. Also ich habe diese Unterscheidung nicht. Mhm. Für mich gibt es die nicht. Ich bin wahnsinnig gerne Trainer. Ja. Und ich glaube auch ein Stück weit das schon auch nachgewiesen zu haben. Da ist ja immer, sind ja immer irgendwie auch subjektive Einschätzungen dazu. Das ist auch alles okay. Und es ist auch, es hängt auch nicht immer alles alleine vom Trainer übrigens ab. Das ist dann auch so, auch nochmal so ein Punkt. Das ist, ein Zusammenspiel von ganz vielen Menschen. Die Erfahrung habe ich dann auch gemacht. Also vor allem, das wäre zum Beispiel eine kritische Erfahrung. Also alleine bist du nix. Du kannst, Das ist einfach so. Es gibt schon Umstände, die können einem die Arbeit unfassbar schwer machen.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Und am Ende bist du trotzdem alleine, in dem Sinne dann ja auch gerade nach außen hin für alles verantwortlich. Das ist eben auch wieder Berufsrisiko, habe ich auch kein Problem mit. Nee, also ich bin Trainer und wenn das ist jetzt in der U19, und ich mache das gerne. Das war vor ein paar Wochen, Monaten bei der Profimannschaft von Union Berlin. Und du kannst mir glauben, das habe ich auch unfassbar gerne gemacht. Und dabei hat es mich nicht so wahnsinnig tangiert, in welcher Situation das dann gerade ist. Da bin ich ein Stück weit. Also, wenn ich jetzt sage, ich war entspannt, dann wirkt das wahrscheinlich auch falsch, weil es sieht ja so aus, als wenn ich jetzt auf der Couch gelegen hätte und mal eben kurz zur alten Försterei zum Spiel in Freiburg gegangen bin. Das ist natürlich auch nicht richtig. Es hat eher was mit Überzeugung zu tun und auch den Glauben. Also gerade in dieser Phase hatte ich einen unfassbaren Glauben auch an alle Mitarbeiter und auch Spieler. Ich war überzeugt davon, dass wir das schaffen. Aber ich habe es wahnsinnig gerne gemacht. Und es wäre auch gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte es nicht gerne weitergemacht. Also ich bin jetzt ja nicht hingegangen zu Dirk Zingler und habe gesagt, du, danke schön, dass ich jetzt mal eben die Profis nochmal machen durfte, dass wir die Klasse gehalten haben, jetzt möchte ich aber wieder zurück in die U19. Das wäre ja nicht die Wahrheit. Und das hat auch schon einen kurzen Moment gedauert, musste mir schon ein paar Tage Gedanken dazu machen. Am Ende bin ich aber auch jetzt wieder sehr gerne U19-Trainer. Und damit ist, glaube ich, auch viel gesagt, wie ich ticke. A-Trainer, B-Trainer, Bundesliga-Trainer, Jugendtrainer. Ich bin Fußballlehrer, ich bin Trainer und ich weiß, im Moment bin ich in der U19, bin ich gerne bei Union Berlin und weiß der Geier, also auch wenn ich ein paar Tage älter bin, so alt bin ich auch noch nicht. Mittelalt, da steht mir auch noch vielleicht der eine oder andere als Trainer bevor und mal schauen, was da eventuell wie wo noch passiert, in welchem
Verein und auf welchem Level auch immer.
Was würde dich denn reizen? Würde dich ein spezieller Verein reizen? Spezielle Liga, ein Land, eine Nationalmannschaft? Das ist ja alles möglich.
Ja, theoretisch ist alles möglich, das stimmt. Meine ich ja eben auch mit vielschichtig, da ich auch noch ein paar andere Sachen in meinem Leben gemacht habe, ist auch irgendwann vielleicht mal eine andere Rolle mit all den Erfahrungen vielleicht auch. Ich jetzt auch nicht ganz auf den Kopf gefallen bin, vielleicht auch mal irgendwann denkbar. Grundsätzlich sehe ich mich aber schon noch auf dem Platz oder als Trainer, aber das meinte ich Ihnen schon. Ich finde, das ist kein Wunschkonzert und das ist auch wirklich, also da gibt's ja ganz viele, das hat mich auch immer, habe ich immer ein Fragezeichen im Kopf, wenn da irgendwelche Kollegen dann Karrierepläne dann so im und den Schritt und dann den Schritt und dann muss ich den planen und dann den planen. Das holt dich auch ganz schnell ein und dann hast du vielleicht ein paar Euro mehr auf Tasche, aber dann ist trotzdem auf dem Boden der Tatsachen. Es kommt, wie es kommt. Also wie gesagt, Timing und ich glaube, dass ich ein Stück weit ich bin jetzt seit 10 Jahren mit dabei, so ein bisschen kennt man mich in dem Geschäft. Ganz ohne bin ich dann, glaube ich, nicht. Und dann kann der eine oder andere sich da ja auch mal zu Gedanken machen. Und dann wird sich das zeigen. Ich bin da nicht völlig völlig festgefahren und kann den Markt ja auch nicht immer so. Das ist auch ein kurzfristiges Geschäft dann eben. Und das ist einfach schwer zu planen. Jetzt zu sagen, ich will das dann eventuell. Ich habe es ja auch schon erlebt, dass es innerhalb von kürzester Zeit kann es auch vorbei sein. Also es gehört ja alles alles irgendwo mit dazu. Da musst du mit allen Dingen rechnen. Es gibt, glaube ich, keinen Trainer der Welt, der nicht auch schon mal irgendwo eine kürzere Arbeitszeit hatte. Das liegt, wie gesagt, in der Natur des Jobs. Mit diesem Risiko musst du bei dem, was du an Verantwortung hast und bei dem, was du aber zum Teil auch de facto dann doch nicht beeinflussen kannst, letzten Endes einfach leben.
Mhm. Hattest du als junger Spieler, also als junger Fußballspieler oder später als angehender Trainer irgendwelche Vorbilder oder war das nie was dir im Kopf kam oder gesagt hast, ey, ich will dem und dem nacheifern und der gefällt mir extrem, weil er das und das macht?
Nee, ich habe immer meinen eigenen Kopf gehabt. Also Jein, also natürlich, also ich bin Bremer, also ich meine, ich habe auch noch für was anderes gespielt im Norden, ne? Also man muss auch sagen, also die Rivalität finde ich auch okay, alles andere darüber finde ich albern. Also zu meiner nordischen und bremischen, also Wahrheit gehört ja auch, ich habe für den HSV gespielt, ne? Also das ist und ich bin 72er Baujahr, das heißt, ich habe auch neben dem Abstieg Werder Brems Ende der 70er, Anfang der 80er habe ich auch in der Zeit natürlich, also da bin ich jetzt ein bisschen im Konflikt mit dir, weil du bist wahrscheinlich dann eben, ich war dann eher im Norden, also da gab es den Zweikampf HSV Bayern.
Ich war dann schon eher beim HSV.
Das ist kein Problem, als Bayern-Fan ist man sich gewöhnt, dass entweder man hat einen Freund oder man hat einen Feind, was dazwischen gibt's nicht.
Ich habe auch nichts mit Bayern. Also am Ende kann ich ja nur ganz tief deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich glaube, dass ich, keine Ahnung, ich mal bei Bayern München arbeite. Also, weil es ist ein überragender Club. Die haben einen unfassbaren Weg. Das ist ja nicht, ne, das ist sonst umsonst die absolute Nummer 1, nicht nur in Deutschland, sondern zum Teil europaweit. Das haben die ja nicht geschenkt bekommen.
Ja.
Also, den allertiefsten Respekt vor diesem Club, vor all diesen Menschen und Mitarbeitern. Da geht's ja auch wieder dann. Wie gesagt, es geht ja nachher auch um Inhalte und Menschen und nicht zwingend immer um das, was dann eben namentlich da draufsteht. Mhm. Also ich wollte nur sagen, dass ich was war eigentlich die Frage? Also ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich
will Trainer, Vorbilder, Spieler, wo du gerade gesagt hast, Bremen, hast du natürlich Verbindung. Dann wäre meine nächste Frage nämlich auch gewesen als Bremer. Wer war für dich der beste Bremer Trainer der Geschichte?
Das war da drüben, also die Affinität. Ich fand damals zum Beispiel schon Ernst Happel cool.
Mhm.
Also irgendwie war dieser knorrige Österreicher.
Der hatte was, ne?
Den Erfolg, ja, der Erfolg auf Tasche hatte, der hatte ja was. So, jetzt gehe ich auch wieder zurück zu meiner Heimat. Also natürlich Otto Rehhagel. Also natürlich, was ist denn das bitte für eine Story? Ne? Also Aufstieg, obgleich für die europäischen Plätze qualifiziert, danach dann deutscher Meister, Europapokalsieger, DFB-Pokal ständig im Finale. Was hat so? Und dann kann ich das in Bremen ja auch weiterführen. Dann kommt irgendwann Thomas Schaaf. Und Thomas Schaaf steht für mich zum Beispiel schon auch für einen gewissen Inhalt. Also ja. Das ist für mich schon diese Art des Fußballs, Raute, Kombinationsfußball offensiv zu denken, immer wieder fußballerische Lösungen zu suchen. Also Ja, also das ist natürlich dann auch etwas, was mich ein Stück weit begleitet hat. Und wenn dann natürlich auch danach im Schwerpunkt in Bremen wiederum gearbeitet habe und im Leistungsbereich dann ja auch an Philosophie, bei Zertifizierung, an Inhalten und Konzeptionen mitarbeite, teilweise sie auch geschrieben habe mit, dann ist das ja auch irgendwo eine innere Überzeugung, dass das schon in der Denke auch ein guter und richtiger Weg ist. Andererseits entwickelt man sich dann eben auch zwangsläufig weiter. Also im Griechenland hätte ich ein paar Busse gebraucht, um die ins Wurzeln stellen. Aber es ist natürlich dann auch immer eine Erweiterung des Horizontes, egal wie du wo was dann hast an Möglichkeiten, an Spielern, für was steht dann auch ein Club. Aber dieser grundsätzliche fußballerische Ansatz, miteinander zu spielen, zielgerichtet, ein Stück weit offensiv zu denken, der wird ganz sicher nie bei mir rausgehen. Also so gesehen gibt es immer irgendwo was sich dann eben natürlich auch über die Jahre begleitet. Aber ich alles gut, jeder seinen eigenen Weg. Der eine kommt dann vom Club aus dem Nachwuchs, wird Bundesliga-Trainer, und geht danach dann zu den nächsten großen Clubs. Ist auch keine Garantie für Erfolg. Andere gehen andere Wege über dritte Liga, zweite Liga. Der nächste bleibt immer im Jugendbereich. Wer ist jetzt für was, wo gut? Ich glaube, es gibt ganz viele gute Trainer, sie müssen nicht zwingend immer in der ersten Fußball-Bundesliga oder im Blitzlichtgewitter in jeder Zeitung stehen. Da bräuchte man sich manchmal, wenn man das denkt. Ich glaube, dass es in anderen Bereichen auch sehr, sehr gute Trainer gibt, die das vielleicht auch könnten, was man aber nicht weiß oder weil sie es vielleicht auch gar nicht wollen.
Ja, also das nur bei sie, aber sagen wir mal anders. Es gibt noch viel, viel mehr gute Trainer, wie du sagst, und gute Leute im Fußball, in allen Sportarten, neben denen, die immer im Blitzlicht oder in den Medien sind, weil sie halt gerade bei dem Verein sind, die immer irgendwo für Diskussionen sorgen oder eine gewisse Größe haben, dass halt eine gewisse Fanbase da ist. Aber es fängt ja auch unten an. Die Profimannschaften sind nichts ohne die Jugendmannschaften Also du heißt Paris City oder Barcelona, dann kaufst du dir alles zusammen. Aber ansonsten ist es ja auch eine Gemeinschaft von unten bis oben, von Jugend bis Profis, die irgendwo zusammenarbeiten muss, oder?
Ja, möglichst, klar. Also das wäre schön, wenn das immer so ist. Es gibt dann halt immer irgendwo, das ist, glaube ich, aber auch wieder nicht nur im Fußball so, in vielen Unternehmen so. Es geht immer um Struktur.
Mhm.
Es geht immer um Kommunikation. Und es geht auch immer irgendwie darum, möglichst einen Plan zu haben. Dann bist du ein Profifußballer, aber ja eben schon mal hier und da im Wandel, rein personell, ein Stück weit auch zwangsläufig. Dann gibt es immer wieder die Situationen. Da ist ganz viel Druck, da ist ganz viel Geld, da ist ganz viel medialer Druck dann auch. Wenn du Schwierigkeiten hast, wirst du dann in dem Tag leben und entscheiden und nicht zwingend an das Morgen denken können, manchmal auch, weil du musst jetzt gerade die Kuh vom Eis kriegen, ne? Und das musst du lösen. Das heißt ja nicht umsonst Tagesgeschäft.
Ja.
Da dann immer die ganzen Verbindungen zu halten und herzustellen. Im Idealfall ist das so. Im Idealfall ist das gut strukturiert, hängt immer von den Menschen ab. Zurück zu den Kindern finde ich es einfach, also da sind wir ja auch manchmal jetzt hingekommen, und das ist ja auch wahrscheinlich dieser ganzen Schwarz-Weiß-Malerei, die es heutzutage so gibt, ist das dann eben auch so, du bist dann eben auch schnell mal Held und dann bist du aber auch schnell der totale Loser. Das geht dann auch rucki-zucki. Und am Ende ist es irgendwo alles in einem Zusammenspiel auch ein Stück weit relativ. Also Qualitäten wären schon ganz, ganz, ganz gut, wenn man die hat. Aber das alleine ist es dann, wie gesagt, nicht. Und hier und da ist es vielleicht auch ganz gut, sich nicht zu wichtig zu nehmen. Der Trainer ist eine wichtige Position. Sie alleine entscheidet am Ende aber nicht über den zumindest dauerhaften Erfolg oder
Misserfolg.
Oder Misserfolge.
Ja. Ist es für dich vielleicht, das fällt mir jetzt gerade ein, wenn man vergleicht zu von vor, ich sage jetzt mal, ungefähr 30 Jahren zu heute, früher hatte man gefühlt, also
Mit mir kannst du in die Geschichte eintauchen. Ne?
Also wenn ich 30 Jahre sage, dann bin ich ja auch schon nah an meinem Geburtstag. Das ist auch schon euer Geburtsjahr. Von dem her. Aber
bist du auch schon nah dran an deinem Geburtsjahr?
Ja, wenn ich 30 Jahre zurückgehe, ja. So ziemlich, ja.
Also vor 30 Jahren, ja, da war ich, ist egal. Aber da, also da bin ich schon relativ deutlich im einem Alter gewesen, wo man so bestimmte Sachen
macht, die
schon erlebt hat.
Ja, und ich bin gerade mal 2 Jahre gewesen, aber trotzdem ist es fühlt man sich mit 32 heutzutage alt. Aber wenn man oder schon älter. Auf jeden Fall, wenn man sich zurückgeht, vergleicht also von vor 30 Jahren zu heute, bezogen auf zum Beispiel auf Trainer, die haben eine Zeit geprägt, eine Ära geprägt, die hatten auch irgendwo von außen betrachtet, hatte man das Gefühl, die hatten auch wirklich Zeit bekommen, Zeit für etwas aufzubauen und hatten nicht den Druck. Heute bist du gefühlt, wenn du das dritte Spiel verloren hast hintereinander oder nicht gepunktet hast, bist du schon in der Kritik. Ist das vielleicht etwas, was sich zum Negativen entwickelt hat für die Fußballtrainer dieser Welt? Völlig egal, ob es jetzt Profitrainer oder Jugendtrainer sind oder welche Liga es ist?
Ja, also ich hoffe mal, dass man eigentlich grundsätzlich, aber bei Jugendtrainern sollte man vielleicht nicht nach dem dritten Spiel alles in Frage stellen. Aber passiert inzwischen auch schon. Also habe ich auch schon mal mitbekommen. Also hat schon alles so seine Grenzen, wo man sehr, sehr aufpassen muss. Aber es ist, finde ich, im Bundesliga-Fußball ja genauso. Ganz zustimmen würde ich dir jetzt nicht. Also Thomas Schaaf und Otto Rüagel hatten ganz sicher auch ganz erheblichen Druck. Aber ich weiß, was du meinst. Also das hat sich ja sowohl für Spieler als auch für Trainer, für alle ja geändert. Also ich erinnere es ja auch noch, also da stand ich dann, also das Training habe ich ja oftmals auch alleine gemacht. Also da war dann eventuell nochmal im Jugendbereich ein Co-Trainer, der dann aber auch nicht jeden Tag konnte, der hat einen anderen Job. Und dann war es einer, so. Und dann hast du damals noch nie mal von einem Torwarttrainer geträumt, geschweige denn von so einem Thema wie Athletik. Wann kam auch noch mal einer Idee, die ganzen Sachen zu filmen? Also fing dann auch mal an mit irgendwie so mit Video. Dann kam mal irgendwann auf die Idee, das ganze Ding zu spezialisieren. Gibt es noch neuroanalytische Ansätze? Dann könntest du eventuell einen zweiten Co-Trainer dazu nehmen. Dann könntest du vielleicht dich für auf Offensive, Defensive oder dann könntest du dich auf Technik, auf Taktik. Also das ganze Ding hat ja ein Physiotherapeut, Ärzte, also alles, was dann in einem Staff, Teammanager, also es gibt ja so unfassbar viele, das hat sich ja in vielerlei Hinsicht mit allen Möglichkeiten extremst gewandelt. Und so hat sich ja auch viel in der gesamten Zeit gewandelt. Also wie gesagt, die hatten ganz sicher auch Druck und trotzdem ist es heutzutage einfach nochmal krasser geworden. Das hängt natürlich, also, und da muss man aber auch wieder fairerweise sagen, der eine oder andere bedient es ja auch, ne? Also soziale Medien und man sonnt sich dann ja auch vielleicht hier und da in der ganzen Geschichte, birgt natürlich auch das Risiko, dass dann alles, was Gold glänzt, dann eventuell natürlich auch mal irgendwo hinten runterfällt. Und das will man natürlich auch nicht so gerne. Am Ende ist das schon, also da muss man schon sehr aufpassen, alles sind Menschen. Alle versuchen irgendwo auch ihr Bestes. Und in dieser Anonymität, in der wir dann zum Teil dann eben leben, ist das, oder wie wir es dann eben machen, dann ist das schon grenzwertig. Und es gibt ja nicht umsonst dann schon die eine oder andere Aussage, das gab es aber früher auch, aber das ist vielleicht noch ein bisschen verborgener gewesen, dass das eben schon viel auch mit dem einen oder anderen Menschen machen kann, dass sie schon echt eine ganze Menge Druck auszuhalten haben. Und am Ende ist es auch einem Profispieler durchaus erlaubt, beziehungsweise menschlich, obwohl das vielleicht eigentlich kann, aber dass sie mal einen Ball verspringt oder dass er eine Flanke in das Tor spielt. Also all das kann dann eben auch passieren. Und da ist in all diesen Bereichen sicherlich dann schon nochmal einfach mehr dazugekommen. Und das macht dann eben natürlich auch mit den Menschen ja da was.
Stichwort Social Media, Stichwort Omnipräsente. Als Profi oder als Fußballer muss noch nicht mal Profi sein, wenn du in deinem in einem Jugendbereich bist und dich kennen Leute, reichen, wenn 10, 20 Leute dich kennen und machst irgendetwas falsch, sagst irgendwas, das ist heutzutage ja innerhalb von wenigen Sekunden auf Social Media und im Internet, das war früher ja nicht so, ne? Also vor 20 Jahren.
Hast du früher mal, also ist ja, bin ja auch ein Mensch, also ich bin ja nicht immer, kann ja sein, dass ich, also weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch schon mal irgendwo jemanden angeflaunt.
Passiert, das ist menschlich. Passiert,
also, ja. Entschuldigung, weil der aber vielleicht auch irgendwie was gemacht hat, was
genau.
Mein Freund ganz richtig war. Ja. So, kann natürlich sein, heutzutage macht dann jemand ein Handyfoto, schickt es irgendwo hin oder stellt es irgendwo rein und sagt, der hat, ich weiß es nicht, keine Ahnung, das ist jetzt nicht so, dass mir sogar ständig passiert, dafür bin ich ja dann auch immer noch ein Stück weit im Verborgenen und das auch, also am Ende kann ich suche das eh nicht, wenn wir jetzt so quatschen oder wenn da irgendwo eine Kamera ist und wenn ich gebraucht werde, dann erzähle ich was, ansonsten habe ich mir vor zig Jahren schon abgewöhnt, da irgendwie was zu lesen. Das hilft mir dann in meiner Arbeit als auch sonst nicht. Und dann kann ich mich davon eigentlich auch ganz gut frei machen. Aber klar ist doch, also jeder hat doch auch irgendwo, bist du eine Person der Öffentlichkeit dann oder gerade bestimmte Menschen. Ein Stück weit war ich das vielleicht jetzt vor ein paar Wochen auch. Dann muss man sich dessen natürlich auch ein Stück weit wiederum bewusst sein. Also das sollte dann schon auch der Fall sein. So eine gewisse Vorbildfunktion für den einen oder anderen macht dann vielleicht schon auch Sinn. Aber Entschuldigung, also es kann ja jetzt keiner Regeln aufstellen, dass dann andere darüber bestimmen, was der oder diejenige da macht, was alles richtig ist. Also hat er genau die gleichen Gedanken oder Gefühle oder Situationen oder Empfindungen oder einen guten Tag oder einen schlechten Tag oder und auch eventuell mal etwas, was vielleicht nicht ganz richtig ist, wie alle anderen Menschen auch.
Mhm. Absolut. Am Schluss sind wir alle Menschen, machen Fehler und das gehört dazu. Wir sind ja keine Roboter, die alles richtig machen. Im Bestfall, ne? Im Bestfall. Ja. Gibt es so eine Art Motto, ein Spruch, der dich durchs Leben getragen oder gebracht hat oder den du verfolgt hast, wenn es mal nicht lief oder wenn es gut lief, also irgendein, ja, was weiß ich, eben, also irgendein Mottospruch, irgendwas in der Art?
Man trifft sich immer zweimal.
Ja. Stimmt, ich habe das auf im WhatsApp gelesen. Wenn es das dritte Mal ist, ist der Bremer Weg oder so. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Das habe ich heute gefragt.
Dreimal ist Bremer Recht, einfach so. Man trifft sich tatsächlich immer zweimal. Die Erfahrung würde ich so bestätigen.
Absolut, ich auch, ja.
Und ich habe es auch teilweise auch, mein Leben ist ja durchaus auch irgendwie geprägt davon, dass es nicht immer kerzengerade lief oder immer irgendwie nach oben ging, wenn man dazu will. Also wobei ich das ja, wie gesagt, auch gar nicht jetzt zwingend als große Orientierung hatte und das auch aus meiner Sicht, wie gesagt, nicht so wahnsinnig sinnvoll ist. Deswegen muss man aber auch vielleicht nicht zwingend so häufig auf gut Deutsch gesagt auf die Nase fallen. Wie es mir dann vielleicht auch in verschiedensten Lebenslagen, Fußball als auch sonst, immer schon mal wieder passiert ist. Und dann musst du halt schon gucken, dass du dich wieder zusammenfindest, zusammenreißt und auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit dann eben hast, trotzdem wieder Mut fasst, Energie gewinnst und daraus lernst und es dann eben auch besser machst. Und hier und da trifft man dann vielleicht schon auch nochmal wieder jemanden ein zweites Machen. Das mache ich auch gar nicht böse. Also das ist ja, jeder hat ja auch in seiner Situation heraus etwas zu sagen oder etwas zu entscheiden, was ja auch vielleicht in dem Moment richtig ist. Und das kann aber ja trotzdem auch im Nachgang dann vielleicht wieder ein Stück weit relativiert werden. Und ist schon so, dass ich das hier und da schon ein paar Mal im Hinterkopf hatte und dass es sich auch tatsächlich auch so stattgefunden hat. Wir sehen uns einfach nochmal und vielleicht sieht es dann ein bisschen anders aus.
Du scheinst mir mit deiner Art, so wie du mir rüberkommst, auch wie du das jetzt redest, so rüberbringst, beinahe wirklich der ideale Jugendtrainer zu sein, insofern, als dass du ja so auch den Jugendlichen oder den Jungspielern auch rüberbringen kannst. Also sagen kannst, pass mal auf, das und das und das ist wichtig, eben, wie du gerade gesagt hast, wieder aufstehen, aus Erfahrung lernen, immer höflich sein, beziehungsweise man sieht sich zweimal im Leben. Hast du das gelernt oder hast
du. Du willst mir jetzt aber in eine Schublade stecken.
Nein, nicht abwiesen.
In die ich auch nicht gehöre.
Okay.
Weil eine Gegenfrage
mit. Ja.
Gilt das für einen Profifußballer nicht?
Würde ich sagen, in einer anderen Art und Weise. Ich glaube, also das ist nur meine persönliche Meinung, das kann komplett Schwachsinn sein, aber ich glaube, dass es, wenn du im Profibereich bist, möglicherweise im Idealfall schon die eine oder andere Erfahrung im Leben mehr gemacht hast, als ein Jugendspieler. Weiß ich nicht.
Ja,
aber
okay.
Und
das, also das ergibt sich zwangsläufig durchs Alter ja auch. Also das ist ja so. Aber so gesehen würde das Ausmaß sich vielleicht verändern. Aber ja nicht der grundsätzliche
Inhalt. Nicht das grundsätzliche, sondern einfach die Art und Weise, wie du es dem, wie du es vielleicht von der verantwortlichen Person gesagt bekommen, in Klammern musst, Klammer zu.
Genau, und das ist wir zwei schnacken jetzt auf eine gewisse Art und Weise. Dann gibt es eine Möglichkeit, mit Jugendspielern zu sprechen. Glaube tatsächlich, dass ich, also wobei, nee, stimmt nicht. Also alles versteht mich mehr, was die so von mir geben.
Gut, siehst du auch nicht.
Aber ich lerne, das ist auch, ist ja auch nicht verkehrt, aber ich lerne dann ja auch gerne dazu bei bestimmten Begrifflichkeiten. Alles gut. Aber das ist, finde ich, etwas, was man dann können sollte oder wo man eben unterscheiden muss. Und das, finde ich, muss man aber bei jedem Menschen. Mhm. Dahingehend finde ich nämlich im Detail, klar, aber im Großen und Ganzen rede ich dann mit einem Jugendspieler so, würde ich zum Beispiel bei den Profis auch tun, wenn 18-Jähriger dazukommt, das schließt sich ja auch nicht aus. Und dann musst du mit einem eventuell 30-jährigen Familienvater, Millionär, womöglich wieder ein Stück weit anders reden. Mhm. Aber der Inhalt verändert sich ja nicht unbedingt.
Nee, aber die Art und Weise.
Die Art der Gesprächsführung. Und deswegen glaube ich nicht, dass das, und das würde auch meine Erfahrung widersprechen, glaube ich nicht, dass das das große, große Thema ist. Ich werde ja, also in meiner Art, wie ich vom Grundsatz her ticke, und wie ich bin, kann ich mich ja auch in der Kommunikation und muss das auch ein Stück weit anpassen. Und trotzdem wird es Grote bleiben.
Mhm, genau.
Und Grote kann dann bei dem einen Jugendspieler passen. Und ich hoffe, das sind viele und glaube das auch. Aber es werden auch nicht alle gewesen sein. Und genauso ist es bei den Profispielern auch. Also und auch ganz klar, am Ende kann ich 11 aufstellen, 18 oder im Profibereich 20 in den Kader nehmen. Und ein paar finden mich dann zumindest für den Moment auch sowieso scheiße.
Gehört dazu.
Und dann geht's immer darum, wie gehst du mit Menschen um? Das würde ich immer, und da kann ich auch nicht alles richtig machen, aber ich kann es so gut wie möglich versuchen, je nachdem, wer was braucht. Und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Und ja, und das unterscheidet sich dann für mich, also im Detail ja, aber im Großen und Ganzen nicht.
Mhm. Absolut, das würde ich auch genauso unterschreiben, wie du es jetzt gesagt hast, dass es das Grundding muss immer oder ist meistens das Gleiche, aber die Art und Weise, wie man es rüberbringt, ist, glaube ich, oder sollte, muss verschieden sein, je nachdem, mit wem du jetzt gerade redest, wer dir gegenüber ist, wem du das rüberbringen willst, glaube ich, oder?
Oder andersrum gedacht, jetzt irgendwann, ich glaube auch vielleicht irgendwann Gefahr, ne? Also irgendwann kommen die Jungs ja vielleicht auch, wenn ich jetzt noch. Also irgendwann sagen die ja auch die 17, also ich habe dieses Jahr noch eine brutale Jugendmannschaft, das ist ja auch bei 16-Jährigen. Was will denn der Alte da vorne eigentlich? Ja. Aus welcher Steinzeit kommt der denn? Ja. Also dann wird es ja auch irgendwann schwierig. Ne?
Ja,
also,
ja, genau.
Was willst du mir jetzt erzählen? Also ist ja auch mal irgendwann denkbar. Also ja, also so gesehen finde ich diese Unterscheidung, jemanden, also es mag es auch geben, dass es tatsächlich so diese Spezialisten gibt, die sich dafür auch
Also finde ich ja auch gut, weil du musst ja auch eine Überzeugung in deiner Tätigkeit haben für die Spieler, in der Begleitung. Wenn ich ständig darauf gucke, wie komme ich denn selber mit dem Arsch an die Sonne, dann wird da schon irgendwo ja was was bei fehlen. Das macht ja den Sinn der Sache dann ja nicht aus. Aber ich glaube nicht, dass ich in diese Schubladen irgendwo, ob nun U15, U16, U17, U19, Profis, Übergang, Ausland, vielleicht auch mal irgendwann, weiß der Geier, also vielleicht auch mal, also würde ich auch nicht ausschließen. Warum soll ich nicht mal irgendwann eine Frauenmannschaft, theoretisch?
Habe ich vorher vergessen, absolut.
Ich wüsste nicht, also die spielen auch Fußball. Und darum geht's mir. Also geht's ja um Fußball. Und so gesehen, nee, das musst du dann, glaube ich, hinkriegen können. Und ich glaube, das kann ich. Also das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht.
Mhm.
Das geht ganz gut.
Marco, vielen, vielen Dank für das echt interessante und offene Gespräch, für den Schnack. Hat mir echt, echt sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und danke, dass du hier beim Sportfreunde-Podcast dabei warst. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.